Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich möchte beginnen mit einem Satz von Napoleon. Es gibt Diebe, die nicht bestraft werden. Und einen doch das Kostbarste stehlen, die Zeit. Ein Spruch von Napoleon. Ist mir wichtig geworden in letzter Zeit, dass das Thema Zeit in unserer so doch hektischen Zeit ein ziemlich brisantes Thema sein könnte. Was uns beschäftigt, was uns bewegt, womit wir immer wieder zu tun haben, was uns vielleicht zu schaffen macht, was für uns nicht unproblematisch ist. Und ja, ich hatte den Eindruck, es wäre gut, sich für mich selber auch mit diesem Thema Zeit einmal etwas näher zu beschäftigen. Ich habe das Thema einfach genannt Zeitanalyse. Vielleicht ein großes Wort für diese Predigt, aber ich habe es einfach mal Zeitanalyse genannt. Den ersten Punkt, den ich ansprechen möchte, was ist eigentlich Zeit und wie erleben wir sie? Zeit ist in unserem Leben eine feste Größe. Wir haben immer wieder damit zu tun. Wir sind ständig mit ihr im Umgang. In Deutschland vielleicht auch in einer besonderen Weise, da wir großen und besonderen Wert darauf legen, dass wir pünktlich sind. Wir hatten das ja schon von anderen Ländern gehört, wo Pünktlichkeit eher ein nicht so angesehener Punkt ist, wo es eher unhöflich ist. Aber bei uns spielt Pünktlichkeit eine Rolle, eine wichtige Rolle. Unser Leben ist geprägt, ist bestimmt von Terminvergaben, von Terminvorgaben, von Zeitvereinbarungen. Wir erleben es tagtäglich, dass wir Termine haben, dass wir uns an Termine halten müssen, dass wir ja, Termine auch aufgedrückt bekommen, verschiedentlich. Und ich habe mal nachgeschaut nach einer Definition, wie könnte man Zeit definieren. Und ich bin bei Brockhaus fündig geworden. Ist vielleicht ein bisschen eine schwierige Definition, die man vielleicht mal zweimal lesen muss oder nochmal drüber nachdenken muss. Also Brockhaus schreibt, es ist die Abfolge von Geschehen, die wir als Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft am Entstehen und Vergehen der Dinge erfahren. Ich lese es nochmal vor. Zeit ist die Abfolge von Geschehen, die wir als Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft am Entstehen und Vergehen der Dinge erfahren. Eine wesentlich einfachere Erklärung vielleicht, einfach der Ablauf oder die Aufeinanderfolge von vielen Augenblicken. Das stand wohl, glaube ich, im Duden. Ja, die Abfolge des Geschehens ist erkennbar. ich habe mal etwas mitgebracht, was uns vielleicht ein bisschen deutlich macht, ist ziemlich klein. Eine größere hatte ich nicht, eine Sanduhr, die uns einmal mehr deutlich machen kann, der Ablauf der Zeit. Die Zeit, die niemals stillsteht, die Zeit hält niemals an, sie vergeht oder sie läuft gleichmäßig und unaufhaltsam, so wie dieser Sand hier in dieser Uhr immer runterrieselt, ohne sich zu verändern in der Geschwindigkeit. Wir haben keine Wahl. Wir müssen uns dieser Zeit unterordnen. Zeit könnte man vielleicht mit einem Zeitstrahl darstellen. Beginn und Ende. Beginn bei der Schöpfung, wo Gott durch sein Schöpferhandeln die Dinge geschaffen hat, die es uns ermöglichen, die Zeit an Dingen festzumachen, also an Planeten, Sternen, die uns Tag und Nacht zeigen, die uns erlauben, Jahre festzulegen. Das wäre dieser Anfangspunkt. Ich würde es gerne mal lesen im ersten Buch Mose, am vierten Schöpfungstag. Zunächst mal 1. Buch Mose, ab Vers 3. 1. Mose 1, Vers 3. Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht, und Gott sah das Licht, dass es gut war, und Gott schied das Licht von der Finsternis, und die Finsternis nannte er Nacht. Das Licht nannte er Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein Tag. Dort begann's, dass zunächst Tag und Nacht geschieden wurden. Und dann lesen wir noch weiter am vierten Schöpfungstag. Den Vers 14. Und dort steht, es sollen Lichter an der Wölbung des Himmels werden, um zu scheiden zwischen Tag und Nacht. Und sie sollen dienen als Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Und sie sollen als Lichter an der Wölbung des Himmels dienen, um auf die Erde zu leuchten. Also wir haben wohl die klare Aussage, dass sie als Zeichen dienen sollen, zu scheiden Tag und Nacht, Zeichen zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Der Beginn der Zeit. Und auf diesen Zeitstrahl ist es möglich, dann Zeitpunkte einzutragen. Ich habe mir einfach mal so einen Zeitstrahl angefertigt, wo dann zum Beispiel die Geburt des Isaak eingetragen ist als ein Punkt oder eben dann auch als eine ganz kleine Strecke, die man dort noch einmalen kann, die dann für ein Leben, für das Leben des Königs David zum Beispiel möglich ist, es deutlich zu machen. Der Endpunkt dieser Linie, der ist offen. Also die Zeit wird nicht immer sein. Das heißt, vorher, vor der Schöpfung, war die Ewigkeit, war Gott, der ewige Gott. Und am Ende wird wieder die Ewigkeit sein. Aber wir wissen diesen Endpunkt noch nicht in dieser Linie. Ja, und dann erleben wir das Geschehen im Garten Eden. Die Versuchung durch den Teufel. Wir erleben den Rausschmiss, nachdem Adam und Eva dem Werben der Schlange nachgegeben haben und es zum Sündenfall kam. Dann können wir im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 19 lesen. Im Schweißen deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Denn Staub bist du und zum Staub sollst du zurückkehren. Hier erleben wir auch die Begrenzung des Lebensalters. Heißt also diese Vergänglichkeit, die zeitliche Begrenzung menschlichen Lebens. Ich hatte schon gesagt, die Zeit ist eine feste Größe in unserem Leben und wir werden immer wieder darauf stoßen, dass wir verschiedene Redewendungen in unserem Alltag antreffen, die sowohl negativ als positive Aussagen über die Zeit machen. Ich habe mir mal ein paar aufgeschrieben, die ich euch gerne nennen möchte. Also als die positive, die man allerdings eben auch eher weniger hört: Ich habe alle Zeit der Welt. Dann vielleicht auch die Bemerkung: Alles braucht seine Zeit. Das also ausdrückt, dass wir das gute Ding Weile haben will, dass wir für gewisse Dinge auch eine gewisse Zeit einplanen müssen. Allzeit bereit muss man manchmal sein. Ich erlebe das öfter bei Bereitschaftseinsätzen, dass man dann gerufen wird und dann schnell auch zur Stelle sein muss. Sich Zeit nehmen ist ein Punkt, den man auch seltener erlebt. Wenn man einen Job gefunden hat, gibt es die Probezeit, die man hoffentlich gut übersteht. Und ja, manchmal kommt es auch auf die rechte Zeit an, den richtigen Zeitpunkt. Was man sehr häufig hört und was ich hier mit negativ versehen habe, vielleicht oft nicht so gemeint, aber sehr oft ausgedrückt und gesagt: Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Wir erleben es, dass wir alle irgendwo von Zeitnot öfter geplagt sind. Dann gibt es die sogenannte saure Gurkenzeit. Ein Ausdruck, der uns auch häufig heutzutage auch in der Wirtschaft begegnet: Zeit ist Geld. Dann ist es eine Sache, die uns vielleicht allen liegt, auf bessere Zeiten hoffen. Und das, was wir vielleicht im Laufe der Jahre an verschiedenen Dingen, vielleicht am Auto, vielleicht auch an uns selber merken, den Zahn der Zeit, der an uns nagt oder an dem Gegenstand nagt. Wir reden nicht nur von der Zeit, nein, wir leben auch nach der Uhr. Und das ziemlich präzise. Wir haben es heute auch hier wieder erlebt, dass wir pünktlich den Gottesdienst beginnen und der Arbeitsbeginn ist auch, wird großer Wert drauf gelegt, dass wir da bei Zeiten vor Ort sind. Oder auch beim öffentlichen Nahverkehr kann es passieren, dass man da auch pünktlich sein muss. Wie erleben wir Zeit? Da habe ich aus einem Buch ein kleines Zitat. Es ist ein Buch von einem fünfjährigen Mädchen, also berichtet von einem fünfjährigen Mädchen, das ausgebüxt ist zu Hause und im Londoner Hafenviertel dann bei einem Erwachsenen unterkommt zunächst, dem Finn, der sein Leben durch dieses Mädchen ziemlich umgekrempelt sieht. Und das Buch heißt Hallo Mr. Gott, hier spricht Anna. Und dort schreibt die Anna also immer mal Briefe an Gott und hier möchte ich einen Auszug vorlesen. Lieber Mr. Gott, das Blöde an der Uhr ist die Zeit, weil sie ist noch viel unordentlicher als ich. Wenn ich auf Finn warte, ist sie ganz langsam. Wenn ich schlafe, ist sie gar nicht da. Erst wieder, wenn ich aufwache. Und dann ist es so spät, dass Finn schimpft. Warum bringen wir sie nicht zum Uhrmacher, wenn sie immer falsch geht, die Zeit? Soweit. Vielleicht drückt das ein Stück das aus, was wir oft auch empfinden. Also das Zeitempfinden ist schon unterschiedlich. Wir erleben es, dass Zeit zum Teil ziemlich schnell vergeht. Wenn uns Termine drücken, wenn wir Verpflichtungen haben und die sich aneinanderreihen, dann kann das schon sein, dass wir in Zeitnot geraten. Und manchmal ist es eben auch gerade umgedreht, dass Zeit vielleicht nicht vergehen möchte. Vielleicht auch, wenn man nachts wach liegt, die Gedanken kreisen, dass man dann meint, die Uhr sei stehen geblieben. Trotz des technischen Fortschritts, der ja in den letzten Jahren, in den letzten Jahrhundert Einzug gehalten hat, wo wir eigentlich meinen müssten, die Zeit müsste mehr geworden sein, die Freizeit, die Zeit, die zur Verfügung steht. Früher war man zu Geschäftsterminen mit Postkutsche unterwegs. Heute fliegt man mit Privatjet, macht Videokonferenzen, kann über Handy vieles abklären. Und dennoch leiden wir immer wieder an Zeitnot. Reicht die Zeit nicht? Das hat mir ein kluger Mann aufgeschrieben, seit gegenüber 1950, 800 Stunden im Jahr weniger Arbeitszeit. Das heißt 33,3 Tage im Jahr, die wir eigentlich mehr hätten zur Verfügung. Wo sind die? Was machen wir damit? Wir leben in einer Zeit großer Hast und Eile. Und wir merken das, dass es uns auch ziemlich zu schaffen macht. Und bei aller Hast und Eile merken wir, dass es da eine, vielleicht auch in unserem Leben, eine Verschiebung der Gewichtung gegeben hat. Und vielleicht, so habe ich auch das Thema zumindest für mich bearbeitet, dass man Prioritäten neu setzen muss. Warum bringen wir sie nicht zum Uhrmacher, die Zeit? Und ein mir unbekannter Mann hat einmal den Satz geprägt: Wer seinen Schöpfer Zeit gibt durch Audienzen bei ihm, bekommt sie hoch verzinst zurück, weil es aus der Ewigkeit gespeiste Zeit ist. So, Punkt, über den man nachdenken kann, sollte, wie wir bewusst uns die Zeit auch für Gott einplanen, die ganz schnell auch mal verschwindet, wenn wir in unserem Alltag und in der Eile sind. Der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, Zeit in der Bibel. Und dazu möchte ich uns jetzt gerne aus dem Prediger 3, die Verse 1 bis 11 lesen. Prediger, Kapitel 3, Vers 1 bis 11. Alles hat seine Stunde. Für alles gibt es eine bestimmte Stunde. Für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Zeit fürs Gebären und Zeit fürs Sterben. Zeit fürs Pflanzen und Zeit fürs Ausreißen des Gepflanzten. Zeit fürs Töten, Zeit fürs Heilen, Zeit fürs Abbrechen und Zeit fürs Bauen. Zeit fürs Weinen und Zeit fürs Lachen. Zeit fürs Klagen und Zeit fürs Tanzen. Zeit fürs Steine werfen und Zeit fürs Steine sammeln. Zeit fürs Umarmen und Zeit fürs Fernhalten vom Umarmen. Zeit fürs Suchen und Zeit fürs Verlieren. Zeit fürs Zusammennähen. Fürs Zerreißen und Zeit fürs Zusammennähen. Zeit fürs Schweigen und Zeit fürs Reden. Zeit fürs Lieben und Zeit fürs Hassen. Zeit für Krieg und Zeit für Frieden. Welchen Gewinn hat also der Schaffende bei dem, womit er sich abmüht? Ich habe das Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, sich darin abzumühen. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihre Herzen gelegt. Nur dass der Mensch nicht das Werk ergründet, das Gott getan hat, vom Anfang bis zum Ende. Soweit. Salomo, der Weise und mittlerweile im betagte König, ein erfahrungsreicher Mann, der vieles auch erlebt hat in seinem Leben, vieles probiert hat, vieles geschafft und geschaffen hat, er schätzt hier ganz nüchtern und realistisch oder gibt eine nüchterne, realistische Sicht auf das Leben ab. Aufzählungen der Beobachtungen, die er gemacht hat, Ereignisse zwischen Geburt und Tod, das, was uns zuerst genannt wurde, Ereignisse zwischen Geburt und Tod, was alles in unserem Leben sein kann und was zu einem Leben dazugehört, was uns ja, widerfährt in unserem Leben. Es sind nicht nur positive, nicht nur gute Dinge, sondern wir haben es gelesen, es sind gegensätzliche Dinge immer wieder. Und es sind Dinge, die uns hier genannt werden, die nicht in unserem Einflussbereich, also im Einflussbereich des Menschen liegen, wo wir darauf Einfluss nehmen könnten, was wir irgendwie ändern könnten oder beeinflussen könnten. Nicht möglich. Einmal der überreiche Segen, den Gott schenkt, und zum anderen auch Worte, die Mangel ausdrücken. Und es liegt uns eigentlich nicht, uns damit zufrieden zu geben, dass wir nicht die Kontrolle haben. Wir hätten es gerne alles selbst in der Hand. Aber hier gibt es Gott nicht aus der Hand. Er hat die Hand drauf. Im Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 12. Steht. Steht ein Wort von dem Paulus, der uns an der Stelle Vorbild sein kann, was das betrifft, dass wir gern die Kontrolle über alles hätten, dass wir gern auch auf der positiven Seite wären. Hier wird von dem Paulus gesagt, obwohl sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als Mangel zu leiden. Ich vermag alles. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Also Paulus kennt die beiden Facetten des Lebens, einmal im Überfluss, im positiven Sinne zu leben, vieles zu haben, dass es ihm gut geht, und auf der anderen Seite, dass er eben auch Mangel kennt, dass er Hunger kennt. Und wenn wir in demselben Brief, Kapitel 1, Vers 21 lesen, dort spricht Paulus, dass Christus sein Leben ist und Sterben für ihn Gewinn. Und hier drückt er aus, dass dieses Wissen, dass nach der Zeit, wie ich das vorhin an dem Zeitstrahl erklärt hatte, die Ewigkeit kommt. Und er weiß, was ihn erwartet, weil er Christus hat, weil er mit Gott versöhnt ist. Und die Frage, die sich mir, die sich uns stellt, wissen wir, wenn unser Leben einmal vorbei sein wird, wo wir stehen werden? Hier werden uns im Prediger verschiedenste Dinge genannt, die uns ereilen können im Leben. Und als erstes, aber eben auch dieser Endpunkt, das Sterben. Im Hebräer 9, Vers 27 lesen wir, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Danach das Gericht. Und ich habe in einer Predigt von einem Prediger gehört, der das so zum Ausdruck gebracht hat, dass hier dieses einmal steht, dass wir einmal sterben. Das heißt, wir haben keine mehrere Chancen. Wir haben nicht mehrere Chancen, uns umzuentscheiden, etwas wieder gut zu machen. So wie das hier bei dieser Uhr ist. Sie läuft unaufhörlich weiter. Und es gibt keine zweite Chance. Wenn unser Stündlein in dem Sinne geschlagen hat, dann gibt es keine weitere Möglichkeit der Entscheidung. In der Bibel werden oder begegnen uns zwei Arten der Zeit. Zwei, vom Griechischen her, zwei Worte, die mit der Zeit oder womit die Zeit übersetzt wird. Einmal der Chronos, der messbare, der die verfließende Zeit. Und das andere ist der Kairos, die richtige, der passende und gute Zeitpunkt. Der richtige Augenblick wird damit genannt. Und jetzt würde ich gerne noch 2. Korinther 6,2 uns lesen. Denn dort spricht Paulus, denn er spricht, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhöht, habe ich dich erhört, und am Tage des Heils habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist die wohlangenehme Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Das heißt, wenn wir Gottes Wort hören, wenn wir angesprochen werden, dann ist es dieser Kairos, dieser eine Punkt, wo wir uns entscheiden sollen, dürfen, können, müssen. Das ist der Tag des Heils, der Zeitpunkt, wo eine Entscheidung fällig wird, weil wir nicht wissen, ob es eine weitere Möglichkeit der Entscheidung in unserem Leben gibt. Wir haben im Kapitel 3, Vers 11 gelesen, dass Gott die Ewigkeit uns ins Herz gelegt hat. Søren Kierkegaard, ein dänischer Schriftsteller und Philosoph, hat gesagt, was Zeit braucht, oder was die Zeit bei uns nötig hat, ist die Ewigkeit. Vielleicht erleben wir es, dass Menschen in unserer Zeit dieses Vakuum in ihrem Leben spüren. Dass Leute merken, dass ihnen etwas fehlt in ihrem Leben. Vielleicht kann man diese Ewigkeit, die Gott in uns hineingelegt hat, mit diesem Vakuum deuten. Und dieses Vakuum schreit natürlich noch Erfüllung. Und man wird auf alle mögliche Weise versuchen, das auszufüllen. Und wir erleben es in unserer Zeit, dass Menschen versuchen, dieses Defizit irgendwo auszufüllen. Aber mit Zeitlichem lässt sich das nicht ausfüllen. Zeitliches ist dazu nicht in der Lage, es auszufüllen. Den Friede, den wir brauchen vor Gott, den können wir nicht in der Welt finden. Den Friede finden wir bei Gott. Der Kirchenvater Augustin hat dazu einen Satz gesagt, der mir unheimlich gut gefällt. Auf dich hin hast du uns geschaffen und unruhig ist mein Herz.
bis es Ruhe findet, Herr, bei dir. Wir finden Ruhe, wir finden Zufriedenheit, wir finden Ausgefülltheit, wir finden Erlöstsein nur bei ihm. Den dritten Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist die Zeit als ein Geschenk. Der Apostel Paulus schreibt im Kolosser 4, Vers 5, dass wir die gelegene Zeit auskaufen sollen, dass wir diese Zeit nutzen mögen, dass wir sie nutzen mögen als eine Chance für uns selbst. Eine Chance für Familie und Freunde und für eine Chance für mein Verhältnis zwischen mir und Gott. Dass wir, und da ist uns der Herr Jesus ein großes Vorbild, dass wir diese Zeit in all dem Gewühl unserer Tage, wo wir nicht zur Ruhe kommen, an unserem Herrn Jesus Vorbild nehmen, der sich dann zurückgezogen hat. Es gibt drei Dinge, die ich gefunden habe. Einmal, dass er sich zurückgezogen hat, um mit seinen Jüngern alleine zu sein in Bethanien. Also so diese Oase, wo man sich zurückziehen kann, wo man mal ja abgeschottet ist von den anderen, von dem Trubel, wo man mal zur Ruhe kommen darf. Das andere, dass er mehrfach, es uns in der Bibel berichtet wird, dass er auf dem Berg ging, allein, um zu beten, um im Gespräch mit seinem Vater zu sein. Das dritte auch, dass er auch feiert. Die Hochzeit zu Kana, ein Beispiel dafür, dass Jesus und dass auch wir das in unserem Leben durchaus genießen dürfen. Zeiten, wo wir fröhlich sein können, wo wir ja diese Zeit als Geschenk haben dürfen. Ich würde gerne noch kurz zusammenfassen. Wir hatten uns im ersten Punkt damit beschäftigt, was ist Zeit? Wie erleben wir sie? Wir hatten gesagt, die Abfolge des Geschehenen. Ich möchte nicht wieder alles vorlesen. Die nie zum Stillstand kommende Zeit, das erleben wir, die ganz unterschiedlich wahrgenommen wird im Ablauf, langsam oder schnell. Der zweite Punkt, Zeit in der Bibel, der Chronos, also das, was wir messbar an Zeit haben, oder der Kairos, der Punkt, wo wir angefragt sind von Gott, wo es so einen besonderen Punkt gibt der Entscheidung. Die Sicht des Königs Salomo, der nüchtern beobachtet, was das von uns, von Gott geschenkte Leben beinhaltet. Wir hatten diese Dinge gelesen, unser Leben in Gottes Hand. Zeit, wo verbringen wir unsere Ewigkeit? Und das dritte dann, Zeit als Geschenk, das Lernen von unserem Herrn Jesus, sich zurückziehen können, beten und auch feiern dürfen, als Möglichkeit in einer Zeit, in der es turbulent zugeht, dass wir auftanken können in der Gegenwart unseres Herrn. Ich habe zum Abschluss noch ein Lied von der Margret Birkenfeld. Und das würde ich uns gerne noch vorlesen. Zeit ist Gnade. Gott hat die Zeit geschaffen. Von Eile sprach er nicht. Die haben nur wir Menschen und wir reden stolz von Pflicht. Zeit ist Gnade. Ist Gnade zum Leben, zum rechten Tun, zum Dasein für andere, auch Gnade zum Ruhen. Gott hat genug gegeben an Stunden, Tag und Nacht. Einst fragt er dich, was hast du mit deiner Zeit gemacht? Zeit ist Gnade zum Leben. Zeit ist Gnade, vor Gott zu stehen. Zeit ist Gnade, auf ihn zu hören. Zeit ist Gnade zum Warten und Gehen. Gott hat die Zeit in Händen, auch deine Lebenszeit. Bist du am Zeitenende vor Gott zu stehen bereit? Zeit ist Gnade, Gnade zur Umkehr. Zeit ist Gnade zum Neubeginn. Zeit ist Gnade zum Leben für Jesus. Zeit ist Gnade, das ist ihr Sinn.